Unser Thema heute, Gottes Wille, Problem oder Freude? Da wird mancher denken, was soll denn das für ein Thema sein? Gottes Wille? Klar, her damit, der Wunsch des Schöpfers ist mir Befehl. Andere, die fragen sich dagegen, wie wohl Gottes Wille für jemanden überhaupt zum Problem werden könnte, denn schließlich ist Gott ja bekanntlich die Liebe, oder? Und die Pragmatischen unter uns sagen, Gottes Wille? Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja nicht mal, was meine Frau von mir will. Also, Scherz beiseite, die Bibel zum Beispiel, die ist voll von Personen, für die Gottes Wille ein echtes Problem gewesen ist. Erinnern wir uns zum Beispiel mal an die Berufung des Mose. Der hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Der hat ja Stottern und Unfähigkeit und was weiß ich, hat er alles angeführt vom Herrgott, dass er das nicht machen soll. Aber der Kelch ist nicht an ihm vorbeigegangen. Und auch nicht wenig Heilige beklagten sich, dass Gottes Wille eigentlich mehr ein Kreuz für sie sei. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, da besteht wirklich Gesprächsbedarf. Also beginnen wir unsere heutige Sendung doch erstmal mit einem Gebet, um uns zu sammeln, um in uns zu gehen. Und wir machen das mit dem bekanntesten Gebet. Vater unser, der du bist im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete gerade.
Moment, aber du hast mich doch gerufen.
Dich gerufen? Ich hab dich doch nicht gerufen. Ich bete, Vater unser, der du bist im Himmel.
Das hast du schon wieder gemacht.
Wieder getan? Was denn?
Du hast mich gerufen. Du hast gesagt, Vater unser, der du bist im Himmel. Da bin ich also. Was hast du denn auf dem Herzen?
Aber das hatte ich doch so gar nicht gemeint. Ich habe nur, weißt du, meine täglichen Gebete gebetet. Ich bete immer das Vater unser. Ich fühle mich dann, ja, irgendwie gut. So, als hätte ich meine Pflicht getan oder so.
Alles klar, also dann bet mal weiter.
Geheiligt werde dein Name.
Moment mal, was meinst du denn damit?
Womit?
Mit geheiligt werde dein Name.
Das bedeutet, ich meine, also meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen? Es ist eben einfach Teil des Gebetes. Aber mal nebenbei, was heißt es eigentlich?
Naja, das bedeutet, das heißt, als heilig anerkennen, als heilig behandeln, hat was zu tun mit Heiligung, mit Herrlichkeit und so.
Hey, das macht ja Sinn. Also ich habe vorher nie drüber nachgedacht, was also geheiligt bedeutet. Mach mal weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Meinst du das wirklich?
Na klar, warum denn nicht?
Und was tust du denn dafür?
Tun? Naja, nichts, glaube ich. Also ich denke, es wäre halt irgendwie toll, wenn du über alles hier unten die Kontrolle hättest, so wie du sie da oben hast.
Habe ich denn die Kontrolle über dich?
Naja, ich gehe doch in die Kirche.
Danach hatte ich aber gar nicht gefragt. Schau mal, wie sieht das denn zum Beispiel aus mit deinen Launen? Du scheinst da ja doch ein bisschen ein Problem zu haben, oder? Und dann ist da auch noch das Ding, wie du eigentlich mit deinem Geld umgehst. Und was ist mit der Sorte Bücher, die du liest? Und was ist mit dem, was du dir im Fernsehen anschaust?
Jetzt hör mal auf mir rumzuhacken. Ich bin genauso gut wie die anderen Leute, die in die Kirche gehen.
Entschuldigung. Ich dachte, du hättest darum gebetet, dass mein Wille geschieht. Wenn das geschehen soll, dann muss es doch wohl bei denen beginnen, die dafür beten. So wie bei dir jetzt zum Beispiel.
Okay, alles klar. Ich habe wohl tatsächlich ein paar Baustellen. Wenn wir schon dabei sind, ich wüsste wohl doch noch ein paar.
Ja, ich auch.
Bis jetzt hatte ich noch nicht so sehr und so viel drüber nachgedacht, aber ich möchte wohl an einigen meiner Baustellen arbeiten.
Gut, jetzt kommen wir voran. Wir werden uns also zusammen daran machen, daran zu arbeiten. Du und ich, wir werden Fortschritte machen, wirst du sehen. Ich bin richtig stolz auf dich.
Schau mal, Herr, ich muss jetzt langsam fertig werden. Es dauert auch nicht viel länger. Das Beten dauert ja schon länger als sonst. Also weiter. Unser täglich Brot gib uns heute.
Könntest du das Brot vielleicht weglassen? Ich würde dir auch helfen beim Abnehmen.
Hey, jetzt warte mal. Was ist denn das hier? Ist es der Kritisier-mich-Tag? Ich erfülle hier einfach meine religiöse Pflicht und plötzlich brichst du hier rein und erinnerst mich an all meine Probleme.
Ja, Beten ist etwas ganz Gefährliches. Es könnte sich am Ende noch verändern, weißt du? Das ist es, was ich dir verständlich machen möchte. Bet doch weiter. Mich interessiert der nächste Teil von deinem Gebet. Mach nur.
Ich habe Angst.
Angst? Wovor?
Ich weiß, was du sagen wirst.
Na, versuch doch erstmal.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und was ist mit dem Franz.
Siehst du, ich hab's doch gewusst. Ich hab gewusst, dass du ihn erwähnen würdest. Warum, Herr? Er hat Lügen über mich verbreitet und Geschichten über mich und meine Familie rumerzählt und obendrein das Geld, das er mir schuldet, nie zurückgezahlt. Ich hab mir geschworen, ihm das alles mal so richtig heimzuzahlen.
Und dein Gebet? Was denn mit deinem Gebet?
Ich hab's halt nicht so gemeint.
Na gut, du bist wenigstens ehrlich. Aber es macht auch nicht wirklich Spaß, diese enorme Ladung an Bitterkeit in dir herumzutragen, oder?
Nein, aber ich werde mich besser fühlen, sobald ich es ihm heimgezahlt habe. Junge, ich habe mir schon so ein paar Sachen geplant für diesen Nachbarn. Er wird sich wünschen, der wäre nie in diese Nachbarschaft gezogen, ich sag's dir.
Du wirst dich nicht ein bisschen besser fühlen. Du wirst dich noch schlechter fühlen. Rache ist nie süß. Schau mal, wie unglücklich du jetzt schon bist. Aber ich kann all das ändern.
Kannst du? Wie denn?
Du vergibst Franz, ich vergebe dir. Und dann ist Hass und Sünde erst an Franzens Problem, aber nicht mehr deins. Und dein Herz wird Ruhe haben.
Oh, naja, da hast du recht. Da hast du immer recht. Und noch mehr als mich an Franz zu rächen, möchte ich eigentlich mit dir in Ordnung sein. Naja, okay, ich vergebe ihm. Hilf ihm, den rechten Weg im Leben zu finden, Herr. Wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, muss er sich wohl schrecklich mies fühlen. Irgendwie. Aber zeig ihm doch bitte den Weg.
Na siehst du, ist doch wunderbar. Wie geht's dir denn jetzt?
Also eigentlich nicht schlecht. Eigentlich überhaupt nicht schlecht. Ich fühle mich eigentlich richtig großartig. Weißt du, wahrscheinlich kann ich seit langem heute Nacht mal wieder so richtig gut schlafen.
Du bist auch mit deinem Gebet noch nicht fertig. Bete doch mal weiter.
Ach so. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gut. Ich werde das tun. Aber bring du dich nur nicht selbst in Situationen oder an Orte, wo du versucht werden kannst.
Wie meinst du denn das?
Naja, setz dich halt nicht vor den Fernseher, wenn deine Frau noch Hilfe braucht.
Ach komm.
Und wenn du unter Freunden bist, ja, und die ständig nur ablästern über andere und über andere reden und herziehen, dann sollst du vielleicht mal überlegen, was diese Freundschaften tatsächlich wert sind. Eine andere Sache, deine Nachbarn und Freunde solltest du nicht als den Standard für dich sehen, mit dem du dann Schritt halten musst. Und bitte benutz mich nicht als Notnagel.
Also den letzten Teil, den verstehe ich jetzt nicht.
Doch, den verstehst du gut. Hast du schon oft getan. Du kommst irgendwie in eine schlimme Situation, kommst in Schwierigkeiten und dann kommst du zu mir gelaufen. Herr, hilf mir aus diesem Schlamassel und ich verspreche dir, ich werde es nie wieder tun. Kannst du dich an einige dieser Kuhhandel erinnern, die du versucht hast, mit mir zu machen?
Ja, und ich schäme mich dafür. Tue ich wirklich.
Na, an welchen Kuhhandel erinnerst du dich denn zum Beispiel?
Ja, da war diese Nacht, in der ich mit den Kindern allein im Haus war. Das Unwetter und der Sturm, die waren so stark, dass ich dachte, jeden Moment hebt das Dach ab. Ich hatte wirklich Angst. Da habe ich gesagt, oh Gott, wenn du uns verschonst, werde ich meine Gebete immer treu verrichten.
Also, ich habe euch beschützt, aber hast du dein Versprechen gehalten?
Tut mir leid, Herr. Tut mir wirklich leid. Bis jetzt habe ich immer gedacht, wenn ich das Vaterunser jeden Tag bete, könnte ich tun, was mir gefällt. Ich habe nicht gedacht, dass, naja, sowas wie das hier jetzt geschieht.
Na, mach mal nur weiter dann. Beende mal dein Gebet.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was mich wirklich verherrlichen würde? Was mich wirklich glücklich machen würde?
Nein, aber ich wüsste es offen gestanden gerne. Ich würde dir gerne Freude machen. Ich sehe, was für ein Durcheinander ich aus meinem Leben gemacht habe. Und ich kann sehen, wie großartig das wäre, naja, so einer deiner Jünger zu sein, so eins deiner Kinder.
Du hast gerade die Frage beantwortet.
Was? Hab ich?
Ja, schau, das, was mich verherrlicht, ist Menschen wie dich zu haben, die mich wirklich lieben. Und ich sehe, wie das zwischen uns geschieht. Jetzt, wo diese alten Sünden ans Licht gebracht wurden, aus dem Weg geschafft sind, kann man sich fast gar nicht vorstellen, was wir zwei zusammen noch tun können.
Okay, Herr, lass uns sehen, was wir aus mir machen können, ja?
Okay, lass uns sehen.
So, und soweit unser gehörter Gebetscatch zum Nachdenken und Einsteigen in unsere Sendung, in der es um das Dein Wille geschehe geht, um Gottes Willen. Vielleicht haben ihn einige schon erkannt, bisschen westfälischer Zungenschlag. Ich begrüße Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung, kurz ICPE-Mission in Mannheim. Hallo Herr Papenkort, grüße Gott.
Hallo Herr Miller, grüß Gott.
Herr Papenkort, Sie sind anfangs 50er, Sie sind seit 25 Jahren vollzeitlich tätig bei der katholischen Laienmissionsorganisation ICPE, wie ich gerade genannt. Sie besuchen dazu auch zahlreiche Gruppen, Gemeinschaften, Gemeinden, halten Vorträge, Seminare, Workshops und Sie sind ein profunder Deuter der Heiligen Schrift, sage jetzt ich mal, aus meiner Sicht, mit den paar Sendungen, die wir zwei schon gemacht haben. Sie bringen da einfach immer Blickwinkel rein, die also zumindest ich vorher so nicht gesehen habe. Und es macht einfach immer Spaß, Herr Papenkort. Und ich freue mich auf die Sendung heute, die wir machen. Gottes Wille, Problem oder Freude? Herr Papenkort, fangen wir mal damit an. Wann hat eigentlich Gott gegenüber den Menschen zum allerersten Mal seinen Willen geäußert? Und was haben die Menschen dann damit gemacht?
Das ist eine spannende Frage. Für mich ist so ein Punkt, wo diese Entscheidung, wo ob es Freude wird oder Problem, sichtbar an diesem berühmten Baum, ne, an dem Adam und Eva da nach diesem berühmten, bei mir ist es jedes Mal ein Apfel, gegriffen haben, an diesem Baum im Paradies, an diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und es war ja eigentlich ganz einfach. Gott hatte seinen Willen kundgetan. Er hatte einfach gesagt, Kinder, esst so viel ihr könnt von allen Bäumen, die ihr findet, bis auf einen. Es ist mein Wille, dass ihr von diesem einen Baum nicht esst. Und dann stand für die zwei schon gleich die Frage im Raum, ne, die wir heute ein bisschen anschauen, was mache ich mit dem Willen Gottes? Der Wille Gottes ist nämlich erschreckend erkennbar.
Nochmal erschreckend erkennbar, wie meinen Sie das?
Naja, solange ich den Willen Gottes nicht erkenne,
kann ich nicht ausreden.
Ja, genau, ne, habe ich ja nicht gewusst.
Ne? Okay.
Woher soll ich das wissen? Die beiden wussten das, und zwar sehr genau.
Weil er es gesagt hat.
Weil er es gesagt hat. Bitte nicht von diesem Baum. Und dann fangen die beiden an zu überlegen. Und das ist eine Überlegung, die in uns ständig stattfindet.
Erklären Sie es.
Ist das wirklich das Beste, was er mir gibt? Oder gibt er mir das Gute, aber nicht das Beste? Warum darf ich nicht an diesen Baum? Und was sich dann hier reinschleicht in unsere Beziehung zu diesem Herrn, ist einfach ein ganz stabiles Misstrauen. Das wächst. Das wächst wie Krebs. Und dieses Misstrauen, das bringt dann die zwei da in dem Paradies zu dem Schluss, nee, wenn ich das Beste will, muss ich es mir selber greifen. Ich weiß zwar, was der Herr will, aber ich tue es nicht.
Ich entscheide mich dazu, es nicht zu tun. Ist eine freie Entscheidung?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Miller. In dem Paradies, da musste diese Freiheit musste da sein, weil ja der Herr nicht einfach nur Sklaven will, sondern er möchte Kinder. Und Kinder, die mit ihm in einer Liebesbeziehung verbunden sind. Und also muss da die Möglichkeit sein, sich eben gegen diese Beziehung zu wehren, auszusteigen. In der Liebe muss immer Freiheit sein, immer. Und jetzt kann man ja lange überlegen, in die Diskussion gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, gibt es denn bei den Menschen wirklich eine Freiheit? Ist nicht alles irgendwie schon vorherbestimmt?
So nach dem Motto, wir sind die Marionetten und ist alles im großen Schicksalsbuch niedergeschrieben.
Genau. Mhm. Schicksal ist so ein Wort, ne?
Ja.
So nach dem Motto, da bin ich gefangen, ich versuche halt möglichst viel Spaß darin zu haben, aber das geschieht alles so, wie es sowieso geschehen soll. Und das weiß eigentlich jeder, der am Radio sitzt, selber. Sie können jetzt zum Radio gehen, tun Sie es bitte nicht, Sie können jetzt zum Radio gehen und es ausschalten. Ob Sie das tun oder nicht, ist komplett Ihre freie Entscheidung. Da werden Sie an keinen irgendwelchen unsichtbaren Strängen gezogen oder geschoben. Ist einfach Ihre freie Entscheidung. Sie können jetzt, wenn Sie wollen, nach draußen gehen und sich in die Sonne legen, oder nicht? Das ist Ihre ganz freie Entscheidung. Dass der Herr weiß, wie ich mich entscheide, legt mich in meiner Entscheidung überhaupt nicht fest. Denn wenn ich die Freiheit zu entscheiden nicht hätte, könnte ich niemals lieben. Dann würde das Ganze in sich komplett zusammenfallen. Das kann es kann wirklich nicht sein. Wir müssen darum, wenn wir uns über diesen Willen Gottes unterhalten, ganz deutlich für uns erkennen, dass wir diese Freiheit zu wählen, diese Freiheit zu entscheiden haben. Und wir stehen heute auch im übertragenen Sinne immer wieder vor diesem Baum. Und wir entscheiden uns immer wieder neu. Nehme ich den Apfel oder nicht? Wobei der Apfel immer andere
Teile steht halt für was?
Der steht dann zum Beispiel für, soll ich jetzt meine Steuererklärung ehrlich abgeben oder soll ich vielleicht doch...
Ja, weil die Großkopferten und alle anderen machen es ja genauso.
Ja, genau. Mhm. Oder muss ich meiner Frau jetzt wirklich ständig treu sein? Sie ist sowieso gerade in Urlaub. Okay. Oder, nein, also verstehen, das sind immer Sachen, wo... Was mache ich, wenn mich keiner sieht? Dann sehe ich wirklich, was in mir tatsächlich stattfindet. Aber wir kommen zu diesem Willen nachher noch ein bisschen, bisschen mehr von dem, was wir davon sehen können. Der Punkt mit dieser Freiheit ist dann allerdings auch, das ist so ein bisschen die Kehrseite, wenn ich mich frei entscheiden kann, dann trage ich auch die Verantwortung für meine Entscheidungen. Nicht, weil eine Marionette ist nicht verantwortlich. Die wird hier und dahin gezogen. Was kann die Marionette denn dafür? Aber wir sind eben keine Marionetten. Gott ist eben kein Puppenspieler. Und wenn wir freie Menschen sind, dann entscheiden wir und sind dann auch verantwortlich für unsere Entscheidung. Und dann ist eben an diesem Baum, damals da in dem Paradies, da entscheidet sich eben Problem oder Freude. Problem wird es, wenn ich gegen den Willen Gottes ankämpfe, wenn ich mich dagegen auflehne, wenn ich versuche, den Willen Gottes irgendwie in Schach zu halten, wenn ich versuche, nur so viel von dem Willen Gottes zu tun, wie ich unbedingt muss, dann ist es ein Problem ohne Ende, ein graues Leben, ein Leben komplett befreit von Freude, weil ich den Willen Gottes im Grunde gar nicht erkenne, schon mal gar nicht Gott selber, der alles, das schauen wir gleich noch an, getan hat, weil er mich liebt. Und dann werde ich halt schauen, nee, sein Wille wird nicht mein Wille. Ich tue nur, was ich absolut tun muss, wo ich gar nicht rauskomme. Aber sein Wille wird gar nicht mein Wille. Und es gibt dann eine Reihe Leute, die versammeln sich sonntags auch gerne in der Kirche, die im Grunde nur tun, was sie müssen, damit sie, so denken sie, nicht in die Hölle kommen, aber den Willen Gottes suchen, das müssen wir jetzt ja auch nicht. Und dann ist das einfach ein Riesenproblem. Dann wird der Wille Gottes nie eine Freude. Es sitzt immer quer und ich versuche ihm immer irgendwie zu entweichen. Und dann kommt da manchmal dieses böse Wort Gehorsam rein. Denn wenn jetzt ja Gottes Wille erkannt ist, wenn Gottes Wille kundgemacht ist.
Wie das gemacht wird, da kommen wir noch drauf zu, wie Gottes Wille kundgetan wird. Okay.
Wenn ich ihn dann, selbst wenn ich ihn nicht wüsste, warum würde ich ihn denn suchen? Will ich überhaupt wirklich Gottes Willen erkennen? Denn schauen Sie, wenn ich Gottes Willen suche, dann kann es nur sein, dass ich ihn suche, um ihm zu folgen.
Sonst hätte ja die Suche keinen Sinn.
Eben, sonst wäre das einfach eine intellektuelle, Übung, eine Disziplin. Sondern den Gottes Willen will ich erkennen, weil ich ihm ja folgen will. Das mache ich aber nur, wenn Gottes Wille für mich eine Freude ist. Wenn Gottes Wille für mich ein Problem ist, dann vermeide ich ihn. Und dann bete ich mit Inbrunst das Vaterunser 10-mal am Tag, aber genauso, wie wir gerade am Anfang gemacht haben. Dieses Teil, Herr Müller, was wir am Anfang gemacht haben, diesen Sketch mit dem Vaterunser,
ja.
Da findet genau dieser Konflikt statt. Moment, dein Wille, wieso? Ich bete doch einfach. Der Mensch in dem Sketch, der betet so, als ob es Gott gar nicht gäbe.
Moment mal, das ist doch eigentlich Blödsinn. Ich meine, er richtet doch sein Gebet an jemand, Vater unser im Himmel.
Ja, aber er erwartet jetzt nicht wirklich, dass die andere Seite jetzt wirklich einen Willen hat, wirklich etwas sagt, wirklich etwas meint, darauf hört,
also,
darauf
dass da ein
reagiert.
Also, dass da ein Gegenüber wirklich da ist.
Genau. Mhm. Weil wenn dann jetzt wirklich so ein Ding da ist, dein Wille geschehe, dann sagst du, okay, was machst du denn jetzt? Ja, Moment, so hat ich das nicht gemeint. Ich bete einfach. Ich wollte jetzt gar nicht, dass mein Gebet irgendwas mit meinem Leben zu tun hat.
Mhm.
Ich wollte gar nicht, dass dein Wille in meinem Leben Raum greift. Ich wollte gar nicht, dass dein Wille mein Leben verändert. Was wir stattdessen machen, ist, wir bringen dem Herrn noch mehr Opfer. Richtig viele Opfer. Opfer bringen, das haben wir fromme Menschen richtig gut drauf. Wir gehen noch jetzt öfter in die Heilige Messe. Wir gehen auf noch mehr Wallfahrten. Wir, weiß ich, verteilen noch Schriften oder keine Ahnung. Alles Mögliche machen wir, um eines nicht tun zu müssen.
Was denn?
Zu gehorchen.
Oh je.
Um diesem Willen Gottes nicht folgen zu müssen. Der Saul, damals vor ganz langer Zeit mit dem David, der Saul hat einmal von dem Herrn einen Auftrag bekommen und hat ihn dann auch fast erfüllt, aber dann ein bisschen abgewandelt. Und dann kommt der Herr ihm natürlich schnell auf die Schliche und sagt, hör mal, Saul, was machst du hier? Nö, sagt der Saul, das habe ich für dich zurückgehalten, weil das wollte ich dir nachher als Opfer darbringen. Und dann sagt der Herr, okay, wunderbar, Opfer, aber warum hast du nicht einfach getan, was ich dir gesagt habe? Und dann kommt natürlich gleich Samuel wieder auf den Plan.
Der Prophet, ja.
Der Prophet, und spricht dann zu dem Saul ein paar Worte Klartext. Und dann sind wir im ersten Buch Samuel, in Kapitel 15, da sagt dann der Samuel, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer. Hinhören besser als das Fett von Widdern. Das ist so ein ganz wichtiger kleiner Satz für uns. Gehorsam ist besser als Opfer. Tatsächlich kann ich mit einer Tonne Opfer nicht ein Gramm Gehorsam aufwiegen. Ich komme um diesen Gehorsam nicht drumrum, nicht durch noch so viele Opfer. Wir versuchen das aber immer wieder, weil bei dem Opfern kann ich Gott sei Dank bleiben, so wie ich bin. Ich brauche mich nicht verändern. Und wir sind von Herzen veränderungsresistent. Aber genau das ist der Punkt, an dem es knackt. Weil wenn da ein Wille Gottes ist,
ja.
Und auf der anderen Seite mein Wille ist, welcher Wille geschieht dann in meinem Leben? Weil zumindest im Vaterunser drücken wir unseren Wunsch diesbezüglich ganz deutlich aus. Wir sagen, dein Wille geschehe. Nur in unserem Leben findet das meistens ein bisschen andersrum statt. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir über den Willen Gottes, was das denn ist, nicht wirklich so oft nachdenken. Auch in der Vorbereitung auf diese Sendung war das für mich schon eine spannende Zeit, das einfach nochmal neu wieder für mich zu sehen. Wo stehe ich eigentlich mit diesem Wille Gottes?
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema, Herr Papenkort hat es gesagt, Gottes Wille, Problem oder Freude. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, dem Institut für Weltevangelisierung. Unser Thema, wie gesagt, Gottes Wille, Problem oder Freude. Eine Tonne Opfer statt ein Gramm Gehorsam. Das ist starker Tobak, Herr Papenkort. Jetzt waren wir da. Frage, wie sieht denn der Wille Gottes aus? Erklärt Gott jetzt außer der einen Stelle, die wir anfangs zitiert haben im Buch Genesis mit dem Baum der Erkenntnis, wo sagt denn Gott nochmal seinen Willen? Sagt er das eigentlich immer wieder oder gibt es da nur so ein paar Stellen?
Also wenn man ein bisschen sich das überlegt, das ist unglaublich, wie viel von dem Willen Gottes wir eigentlich so deutlich erkannt haben.
Also wir könnten da richtig eine lange Liste machen, meinen
Sie? Ja, ganz, ganz lang.
Okay.
Ich möchte aber so zum Einstieg ein paar Worte in unserem Katechismus anschauen, im Katechismus der katholischen Kirche, ein wunderbares Werk. Und das wird durchnummeriert und dann schauen wir ganz vorne, direkt Nummer 1, der Einstieg, ganz vorne. Und da schreiben wir, dass Gott in einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss den Menschen aus freiem Willen erschaffen hat. Wunderbar. Und dann heißt es damit, und in diesem damit drückt sich eben tatsächlich der Wille Gottes aus. Warum hat er das gemacht? Damit dieser, nämlich der Mensch, an Gottes glückseligem Leben teilhabe. Das ist also Wille Gottes steht das ganz oben. Das ist sein ganz großes Ziel, sein Wunsch, sein Wille, dass ich, also der Mensch, an seinem eigenen glückseligen Leben teilhabe. Wunderbar. Darum ist er dem Menschen jederzeit und überall. Das heißt, er ist mir hier und jetzt nahe. Er ruft ihn und hilft ihm. Er ruft mich und hilft mir. Und jetzt kommt es, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn mit all seinen Kräften zu lieben. Gottes Wille ist, dass ich an seinem Leben, an seinem göttlichen Leben teilhabe. Dieser Wille ist so ausgeprägt, so deutlich und stark, dass er darum mir immer und überall hier und jetzt nahe ist. Und er ruft mich und hilft mir, ihn zu suchen, zu erkennen und mit all meinen Kräften zu lieben. Hier sehen wir ganz einfach, Gottes Wille ist, dass ich ihn suche, ihn erkenne und ihn mit all meinen Kräften liebe. Warum? Damit ich an seinem glückseligen Leben teilhabe, indem ich ihn suche, erkenne und mit allem, was ich habe, liebe. Das ist, dann geht noch ganz viel im Katechismus, aber hier ist so das Grundlegende. Warum sagt Gott eigentlich all die Sachen, die er sagt? Was steckt eigentlich dahinter? Warum verbietet er mir, eine gezinkte Steuererklärung abzugeben?
Mhm.
Weil es für mich nicht gut ist. Weil es meinem Ziel, meinem Leben mit ihm abträglich ist. Er hat weder Gewinn noch Verlust durch meine Steuererklärung. Aber ihm geht das mit allem, was er sagt, immer darum, dass ich an seinem Leben teilhaben kann. Er möchte mit mir diese Beziehung haben. Er möchte mit mir eine Beziehung haben, die nicht von Misstrauen gekennzeichnet ist, sondern von Vertrauen, von Liebe. Er möchte, und dann sind wir wieder, bei Jesus hören wir das ganz oft, dass ich ihm nachfolge. Aber nicht einfach hinterherlaufe, sondern dass in mir diese Sehnsucht wachsen kann, ich möchte so werden wie er. Denn das ist das, was ein Jünger sagt. Jesus ist der Meister und der ganz normale Christ ist ein Jünger Jesu. Der ganz normale Christ möchte eben gerade, dass der Wille seines Meisters immer mehr zu seinem Willen wird. Der Jünger lehnt sich eben nicht auf gegen den Willen des Meisters, nicht auf gegen den Willen des Herrn, sondern er möchte tatsächlich immer mehr von diesem Willen in sich verwirklicht sehen. Darum bringt Jesus seinen Jüngern, uns, ja auch bei zu beten, dein Wille geschehe. Das ist das Gebet eines Jüngers. jünger als.
Ach, Herr Papenkort, das scheint mir auch so der Knackpunkt zu sein, wenn Sie auch sagen, dass sein Wille immer mehr zu meinem wird. Also sprich, ich verinnerliche sozusagen Gottes Willen. Mhm. Bleibt da dann nicht doch meine Freiheit auf der Strecke? Weil dann habe ich ja irgendwo den Willen eines anderen und nicht mehr meinen. Verstehen Sie?
Ja, aber das ist ja nicht, dass Sie Ihren Willen ausschalten.
Ja.
Sondern Sie möchten dass Ihr Wille seinem Willen immer ähnlicher wird. Sie bleiben immer Sie und es sind immer Sie, die entscheiden. Aber ich möchte immer mehr so entscheiden wie er. Ich möchte die Wirklichkeit immer mehr so sehen, wie er sie sieht. Ich möchte immer mehr die Prioritäten haben, die er hat. Das ist ein Punkt in der Bergpredigt. Sagt Jesus, sucht zuerst das Reich Gottes. Das ist sehr verständlich. Also das ist jetzt kein Fremdwort. Da muss man auch nicht irgendwelche tausend Hintergründe verstehen und Kommentare gelesen haben. Jesus sagt, das Reich Gottes soll in deinem Leben die eine Priorität sein. Zuerst. Sören Kierkegaard, der skandinavische Religionsphilosoph, der hat mal gesagt, wenn wir das Reich Gottes nicht zuerst suchen, suchen wir es eigentlich überhaupt nicht. Denn das Reich Gottes gibt es ein Reich Gottes Primat, das ist so ein Wort.
Ja.
Das heißt, das lese ich. Was mache ich damit? Wie ordne ich mein Leben? Was steht in meinem Leben ganz oben? Als oberste Priorität. Tatsächlich, nicht was da stehen sollte, sondern was da wirklich steht, das sehe ich, wenn ich meinen wöchentlichen Stundenplan anschaue. Das, was wirklich stattfindet, das, wie ich wirklich meine Woche verbringe, daraus kann ich ablesen, was in meinem Leben wirklich die Priorität ist.
Herr Papenkort, wir waren bei dem Thema stehen geblieben, wie sieht denn der Wille Gottes aus, was hat er vor mit uns, und wir sind so drauf gekommen, es ist eigentlich eine ganz schön lange Liste, wo uns Gott seinen Willen offenbart, und Sie zitierten gerade ja Sören Kierkegaard, den Religionsphilosophen, wenn ich das Reich Gottes als erstes sucht, sucht es gar nicht. Können Sie das nochmal erklären? Ich meine, wenn ich vielleicht andere Sachen habe, die gerade eben mal kurz wichtiger sind, nur mal kurz, ja. Und ich kümmere mich dann ums Reich Gottes. Warum habe ich dann schon verloren?
Ja, nein. Es ist ja so, das heißt ja nicht, dass es gar nichts anderes mehr gibt.
Ja.
Aber es ist alles hingeordnet auf diese Priorität. Mhm. Na, natürlich gehe ich morgens, weiß ich, um 7 zur Arbeit und mache meine Arbeit dann, was auch immer ich mache, ordentlich. Und ja. Weiß ich, was dazugehört. Also ich kann jetzt nicht sagen, Leute, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil ich suche jetzt das Reich Gottes von morgens bis abends.
Aber es ist die Frage, unter welche Überschrift stelle ich meine Arbeit?
Ja, oder warum mache ich diese Arbeit? Mhm. Es geht ja auch nicht darum, dass wir die perfekten Gotteswillenerfüller sind. Mhm. Aber wir möchten das werden. Und zwar morgen mehr als gestern.
Jetzt schauen wir mal, was der Herr Schiel aus Mainz dazu sagt. Ich grüße Sie.
Ja, ich habe früher mal ein Seminar mitgemacht und da wurde definiert, das war ein philosophisches Seminar, ein naturphilosophisches Seminar, und da wurde definiert, was ein Wille ist. Das könnte man auch kurz machen, das ist ganz kurz. Der Wille ist das Bestreben, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das habe ich ungefähr vor 40 Jahren gelernt. Und das verbinde ich auch mit meinem Glauben. Gott hat ein Ziel mit mir. Und ich will, mit meinem Willen habe ich auch ein Ziel. Und das muss ich in Übereinstimmung bringen. So sehe ich das. Natürlich ist es so, ich habe mich auch an die Bibel gehalten, was da drin steht. Jesus hat gesagt, wenn man mich verfolgt, wird man euch auch verfolgen. Und ich habe ein christliches Leben geführt und bin auch verfolgt worden. Ich habe man immer in die Pfanne gehauen. Und da habe ich auch eine Lösung gefunden. Gott und ich, wir sind immer stärker als alle anderen. Und dann habe ich nie eine Angst gehabt, wenn man da ich war im öffentlichen Dienst, wenn man mich vorgeladen hat und hat gesagt, kündigen Sie oder Sie werden gekündigt. Da habe ich immer freundlich gesagt, ich lasse Ihnen den Vortritt und so. Und das ist ja so, das Leben ist ein Kampf und da muss man kämpfen. Und da gehört auch den Willen Gottes zu erfüllen dazu. Das ist mein Beitrag.
Herr Schiel, war denn der Wille Gottes oder ist der Wille Gottes für Sie mehr Problem oder mehr Freude?
Das ist mir Freude, aber viel Freude habe ich nicht erfahren. Ich bin jetzt schwer krank. Ich habe schon 2 Jahre Schmerzen.
Ja. Herr Schiel, danke für Ihren Beitrag und Ihr Zeugnis. Ein Gruß nach
bitte,
Mainz.
Bitte, ja.
Behüt Sie Gott. Tschüss.
Ja, tschüss.
Wir gehen weiter nach München und fragen mal die Frau Nischwitz. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin jetzt etwas durch diesen Beitrag verwirrt. Ich wollte eigentlich noch tiefer reingehen. Ich glaube, ich bin auf dem Weg mit Gott. Ich glaube, dass das, was Sie gerade gesagt haben mit dem Stundenplan. Und trotzdem funktioniert es nicht immer. Ich bin jetzt momentan ziemlich von Gott angerufen worden, Pause zu machen. Also mit meinen ganzen Aktivitäten für Kinder in Not einfach mal auf mich zu schauen. Und jetzt kommt der Zweifel.
Okay, willkommen im Club, Frau Nischwitz. Herr Pappenkopf, was sagen Sie dazu? Danke erstmal, Frau Nischwitz.
Also, der Wille Gottes ist auf jeden Fall, dass wir ohne Ende arbeiten, uns völlig verausgaben und dann irgendwann mal auf unseren Vieren kriechend noch das letzte Gebet sprechen. Nein, natürlich nicht. Zum Willen Gottes gehört natürlich auch, dass es mir gut geht. Zum Willen Gottes, der Wille Gottes heißt nicht, dass ich ständig irgendwas für ihn tue. Das steht nirgends. Vielmehr, das ist eher so die Opfernummer. Ich muss für Gott was tun. Und es ist manchmal viel schwerer, dass ich mir Zeit für mich selber nehme, weil wie kommt die Welt denn ohne mich zurecht? Aber wenn ich dann Zeit für mich selber habe, dann sehe ich mich selber, dann kann ich mal schauen, wo Gott denn in meinem Leben ist, abseits von all den Sachen, die ich für ihn tue. Zeit für mich gehört auf jeden Fall dazu. Also bitteschön, das heißt nicht, wenn ich jetzt den Willen des Reich Gottes suche, darf ich keinen Urlaub mehr machen. Nein, bitte machen Sie einen ganz wunderbaren Urlaub.
Frau Nischwitz, passt es so für Sie und sind Sie immer noch verwirrt oder?
Nein, ich glaube, ich kriege es jetzt von mehreren Seiten gesagt, ja. Auch von meinem geistigen Begleitung. Die Zeit für sich selber zu nehmen, ist genauso Gottes Wille wie für ihn zu tun.
Okay.
Es ist schon in meinen Kopf gefallen, aber der Weg vom Kopf bis zum Herzen ist oft sehr weit.
Da sind Sie in großer Gesellschaft, Frau Nischwitz.
Und das freut mich. Ich meine mich sehr allein.
Bleiben Sie dran in der Sendung. Der Herr Papenkort hat sicher noch ein paar Takte dazu zu sagen. Ganz herzlichen
danke.
Dank. Ihnen alles Gute. Gottes Segen.
Ja, und danke, dass Sie das machen.
Gerne.
Gottes Segen. Ciao.
Bleiben wir bei unseren Hörerinnen und Hörern. Frau Burske aus Coburg. Hallo, grüß Sie.
Hallo, grüß Gott. Also ich habe bei Ihren Ausführungen, ist mir gekommen, wie ich auf der Suche war nach dem, was eigentlich Freude machen soll.
Und Sie haben es gefunden.
Als Kind ist man erzogen worden, gut und so weiter. Und dann waren für mich die 10 Gebote, du musst, du darfst nicht. Ja, Herrschaft, habe ich immer gedacht, was ist denn das? Das ist eine Einengung für mich. Und dann habe ich eben, ich war wirklich auf der Suche. Und dann kam ich in ein Seminar und da wurde dann mir gesagt, in der Bibel steht, Christus sagt, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, als gut. Dann habe ich mich mit dem befasst. Und ich muss wirklich sagen, wenn man sich hineinkniet, auch in die Schrift und in alles, wenn man auf der Suche ist, man kann diese Freude finden. Und ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Ich weiß, dass ich an sich mich gewehrt habe mit allem, was da so mit du sollst, du musst, du darfst. Ich war immer wie in einem Korsett.
Sie, der Prophet Mose, der sich ja auch mit Händen und Füßen gewehrt hat,
ja,
gegen den Willen Gottes. Also Sie sind in ganz fantastischer Gesellschaft, Frau Buske.
Ja, und das wollte ich sagen. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Ein Gruß nach Coburg.
Danke.
Behüt Sie Gott. Herr Papenkort, jetzt haben wir da schon 3 Beiträge von Hörern gehabt, die so auf dem Weg und auf der Suche sind. Hm? Der Wille lässt sich finden, oder? Der ist nicht versteckt.
Nein, das ist ganz viel von dem da. Ein anderes Beispiel, weiß ich, Vergebung, wunderbares Wort.
Ja. Ne?
Also das weiß jeder, der 1-2 Mal in die Kirche gegangen ist. Es ist Gottes Wille, dass ich den Menschen, die mir auf die Füße treten oder viel Schlimmeres tun, dass ich ihnen vergebe. Ich sage, okay, wie komme ich da hin, wie geht das? Gut, okay, aber ich weiß, dass das Gottes Wille ist. Hm? Bei diesem, auch in dieser Einengung, dieser ganzen Geschichte von eben, in diesem Katechismus-Teil, das ich eben zitiert gebetet habe.
Wo es darum geht, dass Gott gesucht werden möchte und mir dabei hilft, dass er erkannt wird und dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben und dienen können.
Genau. Dieses, dass er mich ruft und mir hilft.
Ja.
Und dieses, wo die eine Dame gesagt hat, dass die Gebote, wie sie gelernt hat, so eine Einengung ist, wie so ein Korsett, das halt nie einem passt und sich schon mal gar keiner drin wohlfühlt und das Ganze eben wirklich ein Problem ist, das liegt einfach daran, dass ich den nicht erkenne, der hinter diesen Geboten steht. Da ist dann den, den ich nicht kenne, dem muss ich misstrauen. Dagegen muss ich mich ja fast wehren. Das würde ich bei jedem so machen. Darum kommt Gott mir eben entgegen. Es beginnt eben in meiner Begegnung mit ihm. Das, was ich brauche, innen drinnen, in mir, kommen wir gleich vielleicht ein bisschen drauf, innen drin in mir, ist wirklich die Erlösungstat Jesu. Sie will, sie muss in meinem Leben wirklich greifen. Die Gebote zu befolgen, ist keine geistliche Muskelanstrengung, ist keine irgendwie große Leistungsfähigkeit, sondern das ist etwas, ich brauche einen Erlöser, der mich jetzt in meinem Innern erlöst und befreit zum Beispiel von diesem Misstrauen gegenüber dem, der diese Gebote sagt. Warum um alles in der Welt sagt er das? Dann werde ich das immer nur sehen wie eine Einengung und nie erkennen, wie eigentlich all das, was er sagt, inklusive seiner Gebote, für mich der Weg in eine Freiheit sind. Das kann ich aber nicht einfach mir anlesen. Das kann ich nicht einfach mich dazu entschließen, sondern ich brauche wirklich einen Erlöser. Und dann, wenn ich jemand bin, der in der Situation so steht, dann ist das bestimmt eine ganz wertvolle Minute, die ich mir vielleicht nehmen kann und einfach vor den Herrn hingehen kann und sagen, Herr, ich brauche dich als Erlöser in mir. Schenke mir, Herr, ein reines Herz. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das betet die Kirche jeden Freitagmorgen in der Laudes. Das ist so wichtig.
Weil wir es alle nötig haben.
Ja, weil wir es brauchen und wir können es uns nicht stricken. Wir können uns danach ausstrecken, aber es können es nicht machen.
Also nochmal, es ist dieses Misstrauen kommt den Willen Gottes zu meinem Willen machen zu wollen, liegt unter anderem auch daran, weil ich den nicht erkenne, der hinter diesem Willen steht.
Ja.
Und dem misstraue ich. Und da sind wir wieder beim Thema sozusagen Beziehung aufbauen zu Gott. Verstehe ich das so richtig?
Ja, schauen Sie, die wenigsten würden ja ein Vater unser so beten, wie wir es gerade am Anfang gebetet haben.
Wieso? Die blenden halt nur aus, dass da vielleicht eine Antwort kommen
kann. Ja, eben. Ja. Da ist diese Beziehung oft einfach gar nicht da. Auch der Gedanke daran gar nicht. Und das ist genau der Punkt, der den Unterschied macht. Denn wenn ich jetzt Stress habe mit einem von den Geboten von mir, dann kann ich ja mit ihm darüber reden.
Ich kann auch mit ihm drüber streiten.
Ja. Nee, aber da ist es geschieht in einer Beziehung. Deswegen ist auch, wenn wir über den Willen Gottes reden, dann heißt das nicht, dass jetzt noch mehr Arbeit auf uns zukommt. Für manche Leute kann der Wille Gottes wirklich sein, und das ist sehr schwer, weniger zu tun.
Oh.
Weil manche Leute das aus einem sehr guten Herzen tun, aber manche tun das auch, weil sie einfach nicht zur Ruhe kommen möchten, weil für manche Ruhe sehr schwierig ist. Oder weiß ich, da gibt es doch x andere Motivationen. Aber das kann durchaus sein, dass gesagt wird, halt Moment die Füße still. Oder manche finden ihren Wert, ihre Bestätigung, ihre Selbstbestätigung, ihre Würde in dem, was sie tun. Und vielleicht sagt Gott, Moment, halt mal einen Moment die Füße still, lass uns doch mal gucken, wer du bist. Denn es ist mein Wille, dass du siehst, wer du bist. Es ist mein Wille, dass du dich selbst findest.
Jetzt geht mein Gruß nach Augsburg zum Herrn Bernardus, den ich hiermit in der Sendung begrüße. Hallo.
Ja, hallo miteinander. Grüß dich. Ich habe es ja ganz verfolgt, aber das spricht mich an das Thema. Ich wollte kurz sagen, Christus hat mich aus dem Totenreich herausgeführt. Und ich war früher einfach gefangen in mir, also Zwänge, Ängste, total schüchtern. Und jetzt kostet mich auch Überwindung, jetzt im Radio zu reden. Aber das hat er alles verbracht. Und ich muss sagen, der Wille Gottes führt einfach in die Freiheit und durch die Wahrheit. Und das macht einfach frei. Und ich sehe den Willen Gottes auch als einfach als Herausforderung. Also wie Paulus sagt, der alte Mensch und der neue Mensch. Und der alte Mensch sträubt sich immer dagegen und der neue Mensch, der schon dem Willen Gottes gleichförmig geworden ist, der freut sich. Und das empfinde ich so als diesen Kampf, den inneren Kampf in mir. Ich weiß ganz genau, Christus will jetzt das und jenes vor mir, das mich einfach herausfordert und die Angst überwindet. Ja, so Sozialangst, kann ich das bringen, kann ich das jetzt sagen, kann ich jetzt hier anrufen, denke ich bestimmt andere Hörer auch, haben Angst jetzt anzurufen. Ich habe früher auch immer Angst gehabt, da habe ich auch jetzt auch noch Angst. Immer wieder geht es so hin und her, aber das ist so die Freiheit, die mich Gott eigentlich hinausführt. Und im Psalm steht, er ließ über uns unsere Köpfe, Menschen über unsere Köpfe entscheiden und führt uns doch hinaus ins Weite.
Herr Papenkort, wie ist es, Herr Papenkort, was der Herr Bernardus da beschreibt, der Kampf, der da auch so in einem ist, können Sie das bestätigen?
Ja, klar.
Der Herr Bernardus ringt da auch mit sich, ja.
Das Ringen, das wird auch bleiben.
Ja, genau.
Das ist okay, das hält uns wach.
Genau, und dann merke ich einfach, das ist immer ganz genau das, will ich tun, also der alte Mensch sagen soll, das will Christus von mir.
Ja.
Das ist immer so eine Herausforderung wieder, einen Schritt weiter in eine größere Freiheit und Liebe. Und mittlerweile ist es so, ich bin einfach da. Und einfach, ich sitze auf meinem Sofa, manchmal stundenlang und freue mich am Sein. Einfach am Sein und ich weiß, Christus ist jetzt auch da, er hört uns jetzt zu, er ist jetzt ganz konkret da und hört alle zu. Und das ist eigentlich das Schönste, immer weiter hineinzuwachsen in die Dimension und Bewusstheit, dass Christus jetzt absolut gegenwärtig ist. Das ist das Schöne und dann, wie der Mann vorher gesagt hat, ich und Christus sind stärker wie alle anderen gegen uns. Wenn alle anderen gegen uns sind, ich und Christus bin stärker wie die.
Danke, Herr Bernardus.
Ja,
Gruß nach Augsburg.
Schönen Tag, ja. Tschüss.
Herr Papenkort, wir machen mit den Hörern und Hörerinnen noch weiter. Ich begrüße die Frau Limbach aus Siegburg. Hallo, grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier ist Ingrid Limbach aus Siegburg. Ich habe also eine ganz, ganz schöne Sache zu erzählen über den Willen Gottes. Und zwar ist in unserer Gemeinschaft im Behinderten- und Krankenbund vor vielen, vielen Jahren ein Bild gewandert von einem zum anderen. Und als das bei mir ankam, fing meine Mutter an zu schimpfen. Du hast ein Bild, was sollen wir damit? Und habe ich gesagt, Mutti, das wandert. Ah, verstehe ich nicht, jetzt habe ich die Arbeit damit. Und sie hat so ungefähr eine ganze halbe Stunde rumgemeckert. Und da bin ich zugegangen, habe so ein Zettelkästchen mit lauter Sprüchen drauf von Pater Justus Kentenich, die er in irgendeinem Vortrag mal gesagt hat.
Gründer der Schönstadtbewegung.
Ja, ganz genau. Hm? Und dann habe ich gesagt, Mutti, wie wäre das, wenn wir mal ein Zettelchen ziehen? Da war sie dann auch mit einverstanden und ist ans Zettelkästchen gegangen und hat gezogen, sei stille, es ist Gottes Wille.
Herr Papenkort, was meinen Sie zur Offenbarung des Willen Gottes mit Zettelkästchen? Das ist ja auch unter vielen Christen ganz...
Ja, doch, da gebe ich sehr viel drum.
Okay.
Ja.
Also erstmal, danke für das Zeugnis, das ist sehr nett. Also da teile ich auch viele Ihre Erfahrungen, also mit den Zettelchen. Und darum gebe ich auch die Frage jetzt gleich an den Herrn Papenkort weiter.
Ja.
Danke erstmal, Frau Limbach, Gruß nach Siegburg. Und meine Frage jetzt an unseren Studiogast, Herrn Papenkort. Dieses Willen Gottes aus Zettelkästchen, wo man Bibelstellen zum Beispiel da reinlegt, daraus erschließen, ist das ein Weg vielleicht? Oder was meinen Sie? Menschen, die halt auf der Suche nach dem Willen Gottes sind.
Schauen Sie, der Herr hat tausend und einen Weg, die er versucht, mich zu erreichen.
Ja.
Und dazu kann er auch ein Zettelkästchen natürlich benutzen. Das muss ihm nicht im Wege stehen. Das, was allerdings manchmal ein bisschen, denke ich, schwierig ist, Wenn wir so Zettelkästchen, da gibt es auch eine X-Variation,
ja.
Wie so ein quasi Orakel benutzen.
Ah, verstehe. Mhm.
Weil das könnte ja auch jeder benutzen, nicht? Auch, weiß ich, einer, der sich eigentlich nicht so sehr viel kümmert um den Willen Gottes oder sie halt, ist wie so ein Orakel eben, ja. Und das halte ich da manchmal ein bisschen für schwierig, weil, schauen Sie, das Große ist ja nicht, dass ich jetzt weiß, was ich in dieser einen Situation, ob ich jetzt links rumgehen soll oder rechts rumgehen soll, was ich mit diesem oder jenem mache, sondern das Große ist, dass mein Leben als Ganzes dem Willen oder dem Herzen Gottes ähnlicher wird. Und dazu muss es sich verändern lassen. Dazu muss es nicht notwendigerweise mehr arbeiten, aber sich verändern lassen. Und das sind die viel größeren Schritte. Und die sind nicht einfach, dazu kann ich nicht einfach eine Liste verteilen. Das ist etwas, was aus einer Beziehung heraus wächst, aus einer Beziehung heraus sich gestaltet. Das heißt, der Wille Gottes in meinem Leben, der wird, ne, klar, mit einer grundlegenden Offenheit, mit einem Suchen, mit einer Sehnsucht meinerseits und dann mit einem beständigen Leben mit ihm, wird dieser Wille immer sichtbarer für mich, eben aus dieser Beziehung heraus. Das heißt,
mich verändern durch Beziehung zu Gott, durch Nähe zu Gott.
Ja, ich muss ihn ja kennenlernen.
Und auch dann die Erneuerung des Denkens und in dieser Erneuerung des Denkens Gottes Willen dann auch zu erkennen.
Ja, da ist Herr Müller, dieser berühmte Vers da in dem Römerbrief im 12. Kapitel ganz vorne.
Ja.
Da heißt es dann, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist.
Da haben wir es, ja.
Das heißt, da ist eine innere Verwandlung. Das ist im Griechischen sehr spannend, aber schenken wir uns jetzt. Diese wandelt euch, das ist etwas von innen her, nicht von außen. Das ist eine Veränderung, die von innen her nach außen durchbricht. Verwandelt, lasst euch verwandeln. Erneuert euer Denken, wie ich denke, was ich denke, wie ich was sehe, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist erkennbar, sagt Paulus hier. Und um ihn zu erkennen, brauchst du eine Verwandlung von innen her und ein neues Denken. Und diese Verwandlung und dieses neue Denken, das hat viel mit Erlösung zu tun, die eben der Erlöser in meinem Herzen bewirkt. Das hat dann aber auch etwas damit zu tun, dass ich dem Raum gebe, zum Beispiel im Gebet, wo ich dann auch mal darauf achte, was vielleicht im Gebet der Herr in meinem Herzen bewirken möchte. Aber das hat dann auch damit zu tun, ganz einfach, mit der Heiligen Schrift. Da steht in unserem geliebten Katechismus 133, dass eben aus dem Grund, dass wir den Herrn erkennen, die Kirche, die Gläubigen nachhaltig ermutigt, die Heilige Schrift zu lesen. Denn, und dann zitiert sie den heiligen Hieronymus, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Heißt dann auf der anderen Seite, wenn ich die Schrift lese, bete, meditiere, dann wächst auch die Erkenntnis Christi in mir. Ich lerne ihn kennen. Und dann, wir hatten das eben gehört, Wille und Ziel. Ziel ist da vielleicht auch mit drin, aber hier, denke ich, ist Wille ein bisschen mehr, ein bisschen noch etwas anderes. Wir versuchen, das Herz Gottes zu entdecken. Nicht nur das Ziel, das er verfolgt, sondern seine Sehnsucht, sein Wollen, sein Wünschen, sein Herz eben. Und indem wir die Heilige Schrift am besten täglich aufnehmen, lesen, sehen wir Stück für Stück immer mehr. Es ist ein Prozess. Es geht nicht von Bang heute auf morgen. Auch nicht an einem konzentrierten Wochenende. Auch nicht in einem Superkurs. Es ist ein Prozess. wo wir gemeinsam unterwegs sind und wir den Herrn immer mehr erkennen und in diesem Erkennen auch sein Wille immer deutlicher wird und dann aber auch so deutlich wird, dass er sich mir nicht entgegenstellt, sondern dass ich auf einmal versuche, demütig zu sein. Einfach weil dieser Wille deutlich wird, dass es das ist das Herz des Herrn, demütig sein. Und dann versuche ich, mit bescheidenem Erfolg, versuche ich, demütig zu sein.
Frau Fox aus Bad Wörishofen hat eine Frage.
Ja, eigentlich nicht eine Frage. Ja, guten Morgen erstmal an die Herren. Und vielen Dank für die wunderbare Sendung. Es gibt ein Buch von William Paul Young, Die Hütte. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für jemand. Das heißt dann ein Wochenende mit Gott. Und da ist genau dieses Suchen und Finden und Gott an die erste Stelle und immer den Kampf mit der Pflicht, mit der Arbeit, die einen morgens schon überfällt, wenn man aufwacht. Ja, und ich weiß, ich muss morgen beten. Jetzt muss ich es auch noch machen, das auch noch und so. Und dann plötzlich ist fast Mittag. Ich habe immer noch nicht morgen gebetet. Ja, wo war Gott jetzt wieder an der ersten Stelle? Der Druck, ich will ja Gottes Willen erfüllen, den macht man sich selber. Und ich höre also, habe sehr lang oder auch noch dazu gehört zu dieser Kategorie. Und jetzt hat mir die Tochter eben dieses Buch geschenkt. Und an dem arbeite ich sehr. Ich könnte das jedem empfehlen, der also in dieser Situation und in diesem Zwang ist und dann meint, ja, ich muss ja auch noch einen Rosenkranz beten heute und ich muss, nein.
Und Ihre Erfahrung jetzt so, Frau Fox, Gottes Wille eher Freude oder eher Problem?
Der ist absolute Freude,
ja.
Weil in dem Buch, aber das ist so liebevoll und schön beschrieben anhand eines Lebensbildes mit einer Familie. Das kann ich nur empfehlen, aber das kann man nicht nur einmal lesen.
Der Buchtipp von der Frau Fox ist Die Hütte,
William Paul Young.
Wo ein Mann der Dreifaltigkeit in etwas abgewandelter Form begegnet.
Ja,
hab das Buch selber gelesen,
das heißt,
ich kann Ihre Eindrücke bestätigen.
Untertitel, ein Wochenende mit Gott.
Herzlichen Dank, Frau Fox.
Ganz wunderbar.
Machen Sie es gut.
Nur zu empfehlen.
Ja.
Danke vielmals.
Herr Papenkort, da sind wir wieder beim Kampf. Wir scheinen echt mit diesem Willen Gottes unglaublich ringen zu müssen. Und wie es die Frau Fox auch beschrieben hat, ich möchte ja gern heute Morgen beten. Ich möchte ja gerne in Beziehung treten. Ich habe ja diese Sehnsucht. Aber die wird überlagert irgendwie. Also das finde ich das Seltsame. Ich meine, ich gehe da auch von mir aus, kann ich ja auch an mir selber sehen. Ich verspüre diese Sehnsucht, aber ich werde so leicht sozusagen von dieser Beziehung abgedrängt und damit auch vom Erfüllen des Willens Gottes.
Ja, schauen Sie, der Wille Gottes ist für uns nicht irgendwie ein definiertes Etwas. Es ist wirklich etwas, was lebt und dass wir erkennen, dass ein Teil von unserem Leben werden kann, will, soll, immer ein bisschen mehr. Es ist dann halt auch etwas, wo wir manchmal ein bisschen Hilfe brauchen.
Mhm.
Schauen Sie, ich habe gern eine saubere Wohnung, aber wenn ich mich jetzt nicht danach fühle, die zu putzen, dann bleibt die nicht sauber. Dann ist das gut, wenn dann irgendjemand mal sagt, Mensch, und jetzt muss das Ding wieder geputzt werden. Ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und schreie, Hurra, wunderbar, jetzt beten wir erstmal. Dann ist es manchmal wirklich hilfreich für mich, wenn da Brüder und Schwestern sind, die mit mir beten. Vielleicht morgen stehe ich auf und schreie, Hurra, wunderbar, jetzt beten wir. Und dann kommen Brüder und Schwestern und sagen, ja, schön, dass du da bist. Wir wollten heute nicht kommen, aber weil du da bist, beten wir auch mit. Das ist ja nicht jedes Mal. Wir brauchen dann schon auch so ein paar Hilfen rechts und links. Ja, das ist ja auch nicht, dass ich sage, okay, heute fühle ich mich nach nicht lügen. Wunderbar. Mal gucken, was morgen für ein Tag ist. Ach, morgen, ja, nee, lügen ist eigentlich doch okay. Deswegen brauchen wir diese Gebotennummer, die ist ja nicht einfach nur da, um uns das Leben schwer zu machen. Sondern wir brauchen so Geländer, weil wir eben tatsächlich in so Kurven leben. Mal ganz oben drauf und mal ganz unten durch. Aber wir wollen wachsen, geht, so als ob er ein Interesse daran hätte, uns das Leben möglichst schwer, freudlos und grau zu gestalten. Sondern wir wollen ihm einfach folgen. Und wir müssen ihm folgen, weil wir nicht wissen, wie das geht. Er spielt doch mit uns nicht Versteck, als ob er irgendwie, ja, wer ich bin, das werdet ihr aber nicht rausfinden, und was ich will, das auch nicht, sondern er offenbart doch seinen Willen, damit er ein Teil von mir werden kann. Weiß ich, die Bergpredigt von mir aus, selig, die ein reines Herz haben, da drückt sich wieder was aus von dem, wo ich sein Herz erkenne, für mich. Und dann ist das nicht ein Druck, ein Muss, sondern da entsteht diese Sehnsucht in dem Jünger.
Ein Sog sozusagen schon.
Ja, das ist ganz nebenbei, das ist viel von dieser Tugend, göttlichen Tugend der Hoffnung. Diese Sehnsucht danach, ihm möglichst nahe zu sein und ihm möglichst ähnlich zu werden. Das ist in dieser Tugend, in dieser göttlichen Tugend der Hoffnung, die uns in der Taufe geschenkt ist, enthalten. Das gehört dazu. Das ist nicht nur, ich hoffe, dass morgen die Sonne nicht mehr so scheint, obwohl ich das tue, aber das ist diese Sehnsucht danach, eben diese Sehnsucht danach, diesen Willen, diesen Gott, der sich offenbart, immer tiefer kennenzulernen. Ich kann nicht wirklich von Herzen das Vater unser beten, ne, dein Wille geschehe, und die Heilige Schrift im Regal geparkt lassen. Das passt nicht zusammen. Wenn ich wirklich will, dass dein Wille geschieht, werde ich mich doch danach ausstrecken, den Willen so gut ich kann zu erkennen. Und dazu ist die Heilige Schrift notwendig.
Wie wäre denn das, wenn ich jetzt Gottes Willen kennen würde für mich, ja? Dann ist ja die große Preisfrage, würde ich den dann auch tun? Das kann ja ganz schön unangenehm sein. Wir haben ja eingangs den Mose. Zum dritten Mal kommen wir wieder zu Mose, der sich vor dem brennenden Dornbusch mit Händen und Füßen gesträubt hat, den Willen zu tun. Und es war klar, dass Gott zu ihm spricht, weil er hat die Stimme gehört und der Dornenbusch brannte und er verbrannte doch nicht. Also es war klar, wer da zu ihm spricht und wer den Willen äußert. Die Frage an uns, würden wir den Willen tun, wenn wir ihn kennen, wirklich kennen würden?
Naja,
das ist ganz schön.
Nochmal, ne? Das Allermeiste von dem Willen Gottes kennen wir ja. Nicht, warum? Wenn ich den Willen, den ich jetzt schon kenne, also zum Beispiel meinem Nachbarn zu vergeben, wenn ich den jetzt schon nicht aufnehme, nicht akzeptiere, ja, wenn ich schon dem nicht nachkommen will, dem Willen, den ich erkenne, der deutlich dasteht, wo ich gar nicht lange überlegen muss, ob das jetzt Gottes Wille sein könnte oder nicht. Warum sollte Gott mir denn sowas offenbaren wie damals am brennenden Dornbusch? Warum sollte Gott mir denn jetzt sagen, ob ich in der Straße links oder rechts runtergehen soll? Warum würde ich denn den Willen dann tun, wenn ich ihn denn erkennen würde, obwohl ich den schon längst erkannten Willen einfach links liegen lasse? Warum strecke ich mich nach etwas aus, was ich gar nicht habe? Und das, was ich aber habe, nehme ich gar nicht ernst. Dieser Wille Gottes für mein Leben, da steht so viel drin. Jesus sagt so viel darüber. Warum nehme ich das nicht ernst? Warum erfasse ich das nicht als Willen, als Herz, als Sehnsucht Gottes für mein Leben? Warum wehre ich mich fast dagegen? Warum nehme ich das nicht einfach auf als eine Hilfe von dem, der mir hier und jetzt nahe ist, damit ich mit ihm, in ihm leben kann?
Herr Papenkort, ein Schlussgebet zum Thema.
Herr, wir wollen dir heute Morgen danken, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, dass du ein Gott bist, der sich eben nicht versteckt. Wir danken dir, Herr, dass du uns entgegenkommst. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort Fleisch geworden ist. Danke, Herr, dass du uns deinen Willen und dein Herz offenbarst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns allen begegnest. Dass du uns allen begegnest, da wo wir sind, da wo wir stehen, dir begegnest. gegenüber. Herr, ich bete, dass du uns Erlösung schenkst in unserem Inneren, dass wir uns ausstrecken voller Sehnsucht nach deinem Willen. Herr, dass wir mit Sehnsucht dieses Gebet beten, das du uns gelehrt hast. Herr, dass wir uns danach ausstrecken, dass dein Wille geschieht, überall auf der Welt, aber ganz besonders in unserem Herzen, dass dein Wille sichtbar werden kann in unserem Leben, durch unser Leben. Herr, gib uns Kraft, gib uns Mut, Herr, uns auszustrecken und dir bedingungslos nachzufolgen.
Amen. Amen. Herr Papenkort, mal wieder ganz herzlichen Dank.
Gerne, Herr Müller.
Danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die ihre Angst überwunden haben, angerufen haben. Hier bei Radio Horeb beißt keiner. Wir freuen uns über jeden Anruf. Herr Papenkort, vergelt's Gott, Ihnen eine gute Zeit. Behüt Sie Gott.
Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, Herr Müller.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören möchten, dann können Sie eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst entweder telefonisch unter 08323 9675120 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Sie können sich aber auch eine Sendung von unserer Website herunterladen. Download heißt sowas auf Neudeutsch. Auf www.horeb.org gibt es einen Bereich, wo Sie alle Sendungen der Vergangenheit sozusagen sich herunterladen können auf Ihr iPad oder sonst wohin, dass Sie es dann vielleicht im Stau oder im Bus oder in der Trambahn hören können. Wenn Sie Fragen zur Sendung oder zu Radio Horeb im Allgemeinen oder auch im Speziellen haben, der Radio Horeb Hörerservice steht zur Verfügung unter 08323 9675110. Ich wiederhole, 08323 9675110. Und jetzt greife ich einfach mal ganz frech den Kollegen vom Hörerservice vor. Vielleicht wissen die auch noch mal zum Mitschreiben Verlag und Autor von dem Buch Die Hütte, von dem die Hörerin gesprochen hat aus Bad Wörishofen. Die Lebenshilfe ist am Ende. Ihnen einen gesegneten und schönen Tag. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.